gesät, haben wir ein ganzes Kapitel, das heute an der Reihe ist. Und ich werde nur einen einzelnen Vers etwas genauer mit euch anschauen.
Entschuldigung. Jetzt. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt im Hebräer Kapitel 11, ich lese doch einige Verse mehr als nur diesen einen Vers, den wir nachher miteinander anschauen werden. Ihr werdet merken, dass ihr das Kapitel wahrscheinlich kennt. Es ist das Kapitel, in dem so viele Namen aufgezählt werden, die Vorbilder sind im Glauben. Ich lese ab Vers 1 im Kapitel 11. Was heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Unsere Väter lebten in diesem Glauben. Deshalb sind sie Vorbilder für uns. Weil wir an Gott glauben, wissen wir, dass die ganze Welt durch sein Wort geschaffen wurde, dass alles, was wir sehen, aus dem Nichts entstanden ist. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot ist, zeigt er uns immer noch, was es heißt, Gott zu vertrauen. Weil Henoch glaubte, musste er nicht sterben. Gott nahm ihn zu sich. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Freude kann Gott aber nur an jemanden haben, der ihm fest vertraut. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er die belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. Auch Noah glaubte Gott und befolgte seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl von einer Gefahr weit und breit nichts zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurden auch der Unglaube und Ungehorsam der anderen Menschen offenkundig. Dieser Glaube war es, durch den Noah Gottes Anerkennung fand. Sein fester Glaube brachte Abraham dazu, Gott zu gehorchen. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er ohne zu zögern seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, als Fremder zu leben. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, wohnte er nicht in einem festen Haus, sondern in Zelten. Denn Abraham wartete darauf, dass er einmal in die Stadt einziehen würde, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Auch Sarah, Abrahams Frau, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde, obwohl sie dafür schon deutlich zu alt war. Wusste sie doch, dass Gott alle seine Zusagen einhält. So hatte dieser eine Mann, der zudem in einem Alter war, in dem er eigentlich keine Kinder mehr zeugen konnte, so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel und Sandkörner am Meeresstrand gibt, die niemand zählen kann. Sie alle waren Menschen, die sich fest auf Gott verließen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Verheißung zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut. Denn sie wussten genau, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde sind. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Väter betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen. Er will ihr Gott und Herr sein, denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Was ist denn der Glaube? Hier eine andere Übersetzung als die, die wir gerade gehört haben. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich kann mich sehr gut an diesen Vers erinnern, weil ich habe etwas erlebt mit diesem Vers. Ich saß im Religionsunterricht in der 11. Klasse. Ich hatte mir als Hauptfach, in Deutschland geht das, als Hauptfach das Fach Religion gewählt für die Matura. Und ich war entschlossen, mich durch dieses Fach vorzubereiten, wenn ich dann später Theologie studiere. Das wusste ich damals schon. Und dann kam eines Tages in diesem Religionsunterricht dieselbe Frage. Was ist Glaube? War eine der ersten Stunden. Andere um mich herum haben eifrig gestreckt und ihre Definitionen abgegeben. Herr August, unser Lehrer, hat die aufgeschrieben. Er war Pfarrer. Und ich habe einen Moment geschwiegen, unter der Bank in meiner Bibel geblättert und ich wollte diesen Satz suchen und ich habe ihn glücklicherweise gefunden. Vorgelesen in reinem Lutherdeutsch. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich habe geschlossen. Pfarrer August hat seine Hände so aufeinander gelegt. Ich habe immer gestaunt, wie gut, dass er das getroffen hat. Und dann hat er einen Satz gesagt, den ich nicht vergesse, und deswegen ist mir dieser Vers so geblieben. Ja, das ist eine Definition von Glaube, aber ob es die beste Definition von Glaube ist, das sei mal dahingestellt. Ich war enttäuscht. Ich hatte ein Bibelwort zitiert, die anderen hatten irgendwas aus dem Bauch gesagt. Ich habe gedacht, das ist doch mehr wert. Es hat mich noch lange beschäftigt. Das ist schon 34 Jahre her. Habe nachgezählt. Was ist Glaube? Was ist Glaube? Meint man hier jetzt das Wort mit großen Buchstaben, Glaube am Anfang, oder Glaube mit kleinen Buchstaben, als etwas, das man tut? Schon das ist ein Unterschied, wie ich die Frage stelle. Aber was ist Glaube? Warum geht der Hebräerbrief genau an dieser Stelle im Kapitel 11, Vers 1, auf diese Frage ein? Wir machen eine kleine Rückblende. Und die, die das Arbeitsheft bei sich haben oder zu Hause haben, können das dann in der Mitte noch einmal nachschauen. Es klappert doch zu stark hier. Die wissen, dass auf dieser Übersicht über den Hebräerbrief, auf der großen Grafik, die hier steht, ganz rechts oben dieses kleine Buch abgedruckt ist. Es ist nur hier immer noch mal groß. Ein kurzes Wort der Ermahnung und Ermutigung. Das Anliegen des Hebräerbriefs ist, dass wir Jesus vor Augen haben. Dass wir ja nicht loslassen, an Jesus zu glauben. Und wenn man das weiß, dann leuchtet dieser Vers, was ist Glaube? Aus dem ganzen Hebräerbrief heraus. Das ist eigentlich so das Herzstück des Hebräerbriefs. Wir gehen mal in die große Übersicht und das ist aufgeteilt in diese Kapiteleinheiten 1 bis 3, 3 bis 4, 5 bis 7, 8 bis 10. Und bis heute waren wir in diesen Kapiteln unterwegs, die gezeigt haben, wie Jesus ist, dass er Gottes Wort ist, dass er die Hoffnung auf eine Neuschöpfung ist. Er schon neu geschaffen ist. Dass er Priester ist, dass er unser Opfer ist. All das ist Jesus. Und jetzt kommt die logische Frage, was heißt Glaube? Wie kommt das, was Jesus getan hat, durch Glaube in mein Leben? Was ist Glaube? Ich habe es noch mal etwas vergrößert. Es ist bei jeder Einheit eine Ermahnung, eine Warnung mit dabei. Gottes Wort nicht zu verachten. Nicht zu überhören. Die Hoffnung nicht wegzuwerfen, denn sie ist viel wert. Sie ist alles wert. Die Warnung, Jesus als den Priester nicht abzulehnen, denn wir haben keinen anderen, der uns mit Gott in Berührung und in Versöhnung bringen kann. Und das Opfer nicht gering zu schätzen, das Jesus uns geschenkt hat. All diese Warnungen, die gipfeln jetzt eigentlich in die Aufforderung, mach's positiv, glaube, halt fest am Glauben. Ich habe einige Stellen aus dem Verlauf des Hebräerbriefs herausgesucht, die uns diesen roten Faden noch einmal anhand von Text zeigen, nicht von der Grafik. Christus ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde, wenn wir bis zum Ende entschlossen und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glaube uns schenkt. Unterstrichen müsste hier sein, auf Christus vertrauen und unser Glaube. Schon im Kapitel 3 ist es wie ein Fernrohr, das ins Kapitel 11 schaut. Es geht um diesen Glauben. Es wird noch deutlicher im Kapitel direkt vor dem Kapitel 11, also im Kapitel 10, zwei Stellen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Das sind wunderbare Umschreibungen, was Glaube heißt. Felsenfest darauf vertrauen, sich verlassen, durch nichts davon abbringen lassen. Noch eine Stelle. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Es ist deutlich im Hebräerbrief, dass Gott erwartet, dass wir glauben. Die Erlösung wird uns geschenkt. Sie wird wirksam durch Glauben. Wenn wir diese Stelle alle so passieren lassen in unseren Gedanken, merken wir, es geht um Glauben und es geht um Jesus. Der christliche Glaube ist auf Christus bezogen. Er ist nicht einfach christlich. Und man weiß nicht, woher das Wort christlich kommt. Es kommt von Christus. Es geht um Jesus. Nur die Einsicht, dass wir Sünder sind, nur die Bitte um Vergebung bei Gott, nur der Entschluss, dass wir jetzt anders leben wollen, das wäre noch zu wenig. Das wäre ohne Christus zu wenig. Wenn nicht Jesus all diese Punkte erfüllt hätte durch das, was er getan hat, wäre es alles eine Übung, die leer wäre. Jesus hat gezeigt, wie es aussieht, wenn ein Mensch so lebt, wie Gott das gefällt. Wenn er ohne Sünde lebt, denn wir haben keine Sünde getan. Wir können das nicht tun ohne Jesus. Jesus hat gepredigt, kehr um. Und weil er gepredigt hat, dürfen wir umkehren. Jesus hat Sünden vergeben und weil er Sünden vergibt, dürfen wir bitten um Vergebung der Sünden. Jeder Teil, jeder einzelne Schritt, den man mit christlichem Glauben verbindet, geht auf Christus zurück. Jeder einzelne Schritt. Jesus hat die Voraussetzung geschaffen, dass ein Sünder wählen kann zwischen Strafe und Umkehr. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn wir in eine Radarkontrolle kommen, dann können wir nicht wählen, ob wir umkehren oder ob wir die Strafe zahlen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Strafe zahlen. Ich habe das mal ziemlich heftig erlebt, als ich einen Meter über der Linie war, über der Ampel. Ich habe angehalten, aber der Radar hat mich erfasst. Ich bin zweimal geblitzt worden und die Blitzbilder haben belegt, dass ich gestanden bin, dass ich nicht weitergefahren bin. Und ich habe extra angerufen. Und dann hat mir der Polizist am Telefon erklärt, ja, Herr Rath, das sieht man auf den Bildern, das stimmt. Das Problem ist, Sie sind mit den Vorderrädern über der Linie und dann haben Sie das Gesetz übertreten. Ich kann Ihnen nicht helfen. 250 Franken. War teuer und hat weh getan. Aber ich hatte leider keine Wahl zwischen Evangelium und Strafe zu wählen. Gibt es nicht. Was Jesus getan hat, ermöglicht uns diese Umkehr ohne die Strafe, weil er die Strafe bezahlt hat. Ein Bild, das uns vielleicht verstehen hilft, warum es um Jesus geht, wenn es hier um Glauben geht. Jesus hat das Evangelium gebracht. Und wenn er predigt, kehrt um, dann ist das Freudenbotschaft, nicht Trofinger. Dann ist das die Möglichkeit, dass ich endlich, ohne die Strafen für meine Fehler zu bezahlen, neu anfangen darf, wie wir das auch im Lied gesungen haben. Das hat Jesus gemacht. Jesus, der bezahlt hat für Strafe von anderen. Das ist schwer zu verstehen. Aber Gott hat es so bestimmt. Und Jesus hat es ständig gesagt, ich werde das tun. Ich werde mein Leben geben für euer Leben. Die Jünger haben es damals auch nicht verstanden. So sind wir eigentlich fit, diese Stelle jetzt eingehender zu betrachten. Darum ist es so wichtig, zu glauben, weil es um Jesus geht. Und ihr werdet jetzt merken, in diesem Vers kommt Jesus nicht vor. Und das ist wichtig, dass wir das bedenken. Alles, was wir lesen in Gottes Wort, hat einen Zusammenhang. Und ich habe versucht, euch den Zusammenhang aus dem Hebräerbrief zu zeigen, dass es hier an dieser Stelle nicht einfach um Glaube geht. Es geht um Glaube an Jesus Christus. Vertrauen auf ihn als Person. Um die Erlösung, die er schenkt. Und das sind alles Dinge, die hier wörtlich nicht stehen in diesem einen Satz. Und jetzt machen wir die Gegenfrage. Stellt euch mal vor, dieser Satz würde auf einem wunderbaren Agentur-C-Plakat nächste Woche in der ganzen Schweiz erscheinen. Lest diesen Satz einmal als Autofahrer, als Passant, der an diesem Plakat vorbeikommt und macht euch mal kurz Gedanken, was versteht ein Mensch, wenn er das liest? Was ist der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was denkt ihr, was kann man da verstehen? Ein spannender Gedanke. Das könnte ein allgemein philosophischer Satz sein. Zum Beispiel, dass ein Popmusiker so lange übt und übt und übt und YouTube-Filme macht, bis er es geschafft hat. Und dann schreibt er auf seinen Arm, believe. Glaub an dich selbst, könnte man hier lesen. Steht ja ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ich hoffe, ich werde mal berühmt, also mache ich das, bis es in Erfüllung geht. Das ist Glaube. So verstehen einige amerikanische Popstars den Glauben. Ich denke, in der Schweiz könnte es auch einige UFO-Spezialisten anregen, an das zu glauben, was sie schon immer gedacht haben, das real ist. An Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Landeplätze von UFOs. Geheime Inschriften in Höhlen. Aber gehen wir mal nicht vom Lustigen aus, sondern vom Ernsten. Sind wir Christen nicht manchmal auch in Gefahr, Hoffnungen einfach selbst zu füllen? Zu sagen, wenn ich nur genug glaube, dann wird das und das in Erfüllung gehen. Wir wünschen uns sehr viel Gutes fürs Leben und doch sind wir umgeben von manchen nicht guten Umständen. Ist das nicht das Spannungsfeld, wo man glauben muss? Wir sind nicht immer glücklich und ausgeglichen, gesund und motiviert und siegreich, nicht immer. Glauben wir dann zu wenig, wenn es so ist? Könnte da viel mehr sein? Wären alle Probleme weg, wenn wir richtig glauben würden? Sind unsere Hoffnungen zu klein? Müssen wir uns größere Hoffnungen anschaffen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Frage wird beantwortet im Zusammenhang. Im Zusammenhang, was dieser Satz eigentlich meint. Worauf er eigentlich bezogen ist. Die Hoffnung, die der Hebräer beschreibt, ist die Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht die Hoffnung auf ein besseres Morgen, nicht die Hoffnung auf ein besseres Einkommen, nicht auf die Hoffnung, mehr gesund zu sein, schönere Beziehung zu haben. Das sind alles gute Hoffnungen. Gott würde sagen, ja, das ist wünschenswert. Und Gottes Wort schreibt viel über diese Dinge. Aber hier im Hebräerbrief geht es um die Hoffnung auf Erlösung. Nicht ein geträumter Zukunftsplan, nicht ein Leben, das frei ist von allen Schwierigkeiten, sondern ein Leben, das in der Erlösung gipfelt. Und jetzt ist die Frage, was ist das, die Erlösung? Die Erlösung ist, dass wir das sind, was Gott ursprünglich mit uns geplant hat. Wie er uns geschaffen hat. Gut, sehr gut, steht in der Bibel. Und dass es nicht so ist, das ist nach der Bibel die Folge der Sünde. Und deswegen ist diese große Spannung da. Und jetzt hat Gott einen Plan gefasst und gesagt, ich bringe alle Dinge, die ich begonnen habe, zu einem Ende, so wie ich sie gedacht habe. Ich lasse sie nicht zerstören vom Teufel. Und wir denken an Sätze, die später im Neuen Testament stehen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Jesus ist als Störer der Zerstörung gekommen. Als Wiederhersteller dessen, was Gott will. Das ist das Ziel der Hoffnung. Das einzige Ziel, das hier beschrieben ist mit Hoffnung. Und jetzt komme ich mit diesem Begriff, der vielleicht am Anfang etwas mit Fragezeichen versehen war. Was heißt denn eigentlich Glaubenswirklichkeit? Glaubenswirklichkeit lernen steht in unserem Arbeitsheft über dem Sonntag heute. Was heißt Glaubenswirklichkeit? Und warum lernen? Glaubenswirklichkeit ist Wirklichkeit aus Gottes Sicht. Was Gott vorhat mit uns, und das ist noch nicht sichtbar. Deswegen ist es Hoffnung. Und warum lernen? Weil wir unterwegs sind. Und unterwegs sind, nicht einfach wartend und denken, ja, irgendwann kommt dann das wie eine Stadt, die aus dem Himmel herabfällt. Nein, wir sind Teil dieses Weges. Wer mit Christus unterwegs ist, an Christus glaubt, der ist ein Nachfolger, ein Jünger. Wir könnten auf Deutsch einfacher sagen, ein Schüler. Denn Mathetes auf Griechisch heißt Schüler. Das, was wir alle Tage im Dorf herumspazieren sehen, mit Schulranzen auf dem Rücken oder Rucksäcken oder Hängetaschen, das sind wir. Jeder, der auf Jesus vertraut, kommt nicht daran vorbei, Schüler zu sein, zu lernen. Und was lernt er? Er lernt, Dinge zu sehen, die er so nicht sieht. Deswegen sind wir auch heute Morgen zusammen und hören auf Gottes Wort. Weil wir Dinge sehen, die man so nicht sieht. Die uns nicht begegnen an der Litfaßsäule und im WhatsApp. Die von Gott kommen. Und jetzt gehen wir diesen einzelnen Vers noch etwas genauer durch. Was ist denn Glaube? Auf die Frage, was Glaube ist, antwortet der Hebräer-Schreiber mit einem anderen Verb. Ihr seht es hier in dieser Übersetzung, ihr könnt es in anderen Übersetzungen auch übertragen so. Es ist ein Rechnen. Rechnen ist ein Verb. Hier substantiviert für die Lehrer und die guten Schüler. Also groß geschrieben, aber eigentlich klein geschrieben, denn es ist ein Verb. Es ist ein Tunwort. Rechnen ist etwas Abstraktes, immer. Ich habe das erlebt, als mein Bruder in die Schule kam. Ich war schon eine Runde weiter. Und mein Bruder hat einfach nicht begriffen, was diese Zahlen mit Rechnen zu tun haben. Das war für ihn wirklich unverständlich. Und mein Vater war Bankkaufmann und hat sich dann hingesetzt und hat, so wie ich weiß, Kartoffeln aus dem Keller geholt, 10 Stück, und auf den Tisch gelegt und hat mit meinem Bruder Kartoffelrechnen gemacht. 2, ich nehme einen weg, wie viel sind noch da? Ich habe 3, ich nehme 2 weg, wie viel sind noch da? Und als mein Bruder dann das Prinzip endlich begriffen hatte, war er sehr gut in der Schule. Das ist der Schritt vom Gegenständlichen zum Abstrakten. Wenn wir Rechnungen sehen, 1 plus 2 minus 5, Klammer, Wurzel. dann ist das abstrakt. Und es ist im Glauben bei uns auch so, dass alles, was von Gott kommt, für uns abstrakt ist. Denn wir sehen es nicht. Es ist Wort. Es ist Zusage. Es ist nie schon da. Es ist immer im Voraus. Es ist Hoffnung. Ein Glauben, dass es einmal sein wird. Das Rechnen gehört zum Glauben. Dass wir das lernen. Was heißt jetzt Rechnen? Ich habe versucht, das für mich zu übertragen, was man macht. Man macht ja keine Glaubensrechnung. Man sitzt nicht hin und sagt, jetzt addiere ich zwei Verse und dann kommt das heraus. Nein, das geht nicht. Es ist eine Übertragung nötig, was es heißt für uns. Rechnen mit der Hoffnung, was heißt das? Ich denke, dass man das praktisch ins Leben hinein rechnen muss. Ein Beispiel. Ich habe die Predigt schon einmal gehalten und das Beispiel ist nicht für uns gemünzt. Nicht, dass sich jemand zu stark getroffen fühlt. Aber vielleicht ist es gut, wenn man sich getroffen fühlt. Ich habe die in Männer getroffen gepredigt, den letzten Sonntag. Ein Beispiel ist Selbstmitleid. Bei Selbstmitleid fühlt man sich sehr unverstanden, ungerecht behandelt. Und man kommt über dieses Gefühl nicht weg. Es prägt plötzlich den ganzen Alltag. Man redet zu sich und man hat eine bestimmte Botschaft an sich, wenn man Selbstmitleid empfindet. Man interpretiert den Alltag so. Man interpretiert Begegnungen so und alles münzt sich um auf das Selbstmitleid. Und einer ist gut, wenn er Mitleid hat mit mir und einer ist schlecht, wenn er sagt, komm, geh weiter. Dann ist er ein Feind. Jetzt nehmen wir Selbstmitleid und rechnen Erlösung, wie es die Bibel meint, mit hinein. Was heißt das? Dass Gottes Geist ganz still in meiner Seele spricht und sagt, du bist jetzt traurig, aber ich habe dir eine Botschaft. Gott wird alles in Ordnung bringen, jeden Schmerz, den du erlebt hast, berechtigt, unberechtigt, jeden Schmerz wird er wegnehmen und du wirst einmal sein ohne Last, ohne Tränen. Das ist das Ziel. Niemand wird mit den Schmerzen des Selbstmitleids in der Ewigkeit sein, der erlöst ist. Es gibt keinen speziellen Abteil im Himmel für Menschen, die noch besondere Lasten mit in den Himmel genommen haben. Gibt's nicht. Es sind alle erlöst. Im Alten Testament werden Bilder dafür gebraucht aus der Landwirtschaft. Die springen wie kleine Kälbchen auf der Weide. So los und so frei und so fröhlich. So wird das Ziel aussehen. Und jetzt kommt diese Botschaft vom Ende und kommt mitten in meine Situation. Und ich denke, nein, das ist viel später. Ich muss es jetzt haben. Und Gottes Geist sagt, nein, ich will es dir jetzt schenken. Das ist Glaube. Was nützt dir das, wenn es sowieso kommt und du jetzt nichts davon hast? Ich möchte es dir jetzt schenken. Glaube. Jemand, der über Selbstmitleid hinwegkommt, weil Gott ihn tröstet. Weil Gott sagt, nimm es nicht so ernst. Ich sehe dich ganz anders. Nimm dich selbst nicht so ernst. Es gibt Wichtigeres. Es gibt andere Menschen, die haben mehr Not. Um die solltest du dich kümmern. Und mit einem freien Herzen, nicht aus Sorge und nicht aus Zwang. Ich mach dich frei, dann hast du Hände frei, anderen zu helfen. Wenn einer das erlebt, und das können wir jetzt auf ganz andere Dinge auch übertragen, Selbstmitleid ist ein kleines Problem. Hat zwar große Folgen, aber es ist ein kleines Problem auf der Welt. Es gibt viel größere. Wenn wir das erleben, dass Gottes Hoffnung in diese Realität hineinkommt, dann leben wir Glaubenswirklichkeit. Das ist gemeint. Das hat jetzt mit Lernen zu tun. Lernen, dass es Dinge gibt, die wirklicher sind als das, was ich vor meinen Augen sehe. Die wirklicher sind. Beständiger, ewiger. Mehr von Gott als alles, was ich so hier im Alltag erlebe. Angst und Sorge im Herzen zu haben, das ist schlimm. Und nicht immer kann man die Ursachen für Angst und Sorge einfach wegmachen. Man kann nicht sagen, ich münze jetzt deine Diagnose der Krankheit um und du bist nicht mehr krank. Gott kann Wunder tun und Gott kann heilen. Aber wir können es nicht. Und wenn wir uns noch so wünschen, wir können niemanden aus der Misere holen, wenn kein Wunder passiert. Oder wenn ein Umstand so drückend ist, dass man den nächsten Tag genauso weiß, ich stehe mit der gleichen Sorge wieder auf. Genau mit der gleichen Sorge. Und es wird noch nicht anders sein. Und vielleicht in 2 Wochen wird es noch nicht anders sein. Vielleicht sogar in 1/2 Jahr. Wo ist die Wirklichkeit, die Gott hat? Hier steht ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und jetzt wird dieses ganze Kapitel zur Botschaft, denn wir haben bis jetzt noch nicht über Abraham, über Henoch, über Abel, über Sarah und über all die Namen, die noch folgen, in diesem Kapitel gesprochen. Und der Hebräerschreiber fasst das zusammen und sagt, am Ende haben sie alle noch nicht erlebt, was sie eigentlich geglaubt haben, was Gott eigentlich wollte. Sicher, der Abraham kam nach Kanaan und hat dort ein kleines Stück Land kaufen können und auf diesem Land wurde er später beerdigt. Aber das ist ein kleiner Anfang für ein großes Volk, das ein Land besitzen soll. Er hat es nicht erlebt. Nicht einmal Mose hat es erlebt, als er von Ägypten zurückkam und an der Grenze zu Kanaan stand. Und er wusste, dieses Volk wird dort hineingehen. Aber er hat es nicht erlebt. Und das ist eine Botschaft, die hat damit zu tun, überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Dass es nicht davon abhängt, wie viel ich davon erlebe, sondern dass es davon abhängt, was da ist. Was aus Sicht Gottes da ist. Der biblische Begriff Hoffnung ist ein spezieller Begriff im Griechischen. Wir im Deutschen haben Hoffnung etwas unbestimmt. Also wir sagen auch für Dinge, die wir nicht genau wissen, ich hoffe, dass das Wetter gut wird, dass ich gesund werde, dass ich die Prüfung schaffe, ich hoffe. Ich weiß es aber nicht so sicher. Es könnte genauso gut hinten rausgehen. Der biblische Begriff Hoffnung ist anders. Er heißt, es ist das, was versprochen ist, gewiss. Das ist Hoffnung nach der Bibel. Dieses Wort im Griechischen, es gibt auch noch andere Worte dafür. Aber dieses Wort, was in der Bibel gebraucht wird für Hoffnung, Elpis, heißt, diese Hoffnung ist da und die wird sich erfüllen. Das ist einfach noch nicht da, aber sie kommt. Ich habe einen Text gefunden, mit dem möchte ich schließen. Der steht im Römerbrief Kapitel 8. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Text in der Bibel, der dieses Prinzip besser ausdrückt. Was hoffen heißt, was es heißt lernen, dass es Dinge gibt, die wir noch nicht sehen und denen wir festhalten. Und nicht vergessen, das sind nicht unsere Hoffnungen, sondern das, was Gott sagt. Ich lese ab Vers 18 im Kapitel 8 von Römerbrief. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert. So hat es Gott bestimmt. Aber er hat ihnen Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung jetzt leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, das braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Gott hat einen Plan mit jedem Menschen. Und jeder Mensch, der in seinen Plan einwilligt und sagt, ich möchte glauben. Ich höre das, was Gott sagt. Ich möchte tun, was er mir sagt. Der ist in diesem Plan gerettet. Er ist schon gerettet, steht hier. Und es wird sich erfüllen, was Gott versprochen hat. Ich fasse das ganz kurz zusammen, diese wesentlichen Linien in diesem Vers, den wir im Detail angeschaut haben. Was ist Glaube? Es ist das Rechnen mit der Hoffnung. Hineinrechnen in unseren Alltag. Deswegen brauchen wir Gottes Wort. Deswegen brauchen wir andere, die es uns sagen. Deswegen brauchen wir die Bibel als geschriebenes Gottes Wort, dass sie es uns sagt. Ohne diese direkte Rede von Gott gibt es nichts, was wir hoffen. Aber die Bibel ist voll von Hoffnung. Wenn wir zu wenig haben, gehen wir an die Quelle. Irgendetwas aus dem Regal nehmen, das uns erinnert an Gottes Wort. Ein Lied singen. Etwas, das uns an Hoffnung zurückbringt. Das zweite ist, was ist Hoffnung? Hoffnung ist die Zusage, dass Jesus Christus uns zur Vollkommenheit führt, uns heil macht. Dass er all das rückgängig macht, was die Sünde kaputt macht. Alles. Seien wir indirekt betroffen durch Strukturen, seien wir direkt betroffen durch eigene Fehler, spielt keine Rolle. Gott macht diese Dinge heil. Und das ist ein Weg, das ist das Lernen. Und das kommt als drittes. Wie führt Jesus uns zur Vollkommenheit, zu diesem Ziel der Hoffnung? Indem, dass wir lernen, mit wirklichen Dingen von Gott zu rechnen. Was er über uns sagt, ist wichtiger als das, was wir über uns fühlen. Was wir über uns denken, was andere über uns denken. Ich habe von einer Frau gehört, die hat jahrelang gelitten, weil ihre Haare rot waren. Und die kommt aus einer Generation, wo man nicht so tolerant und liberal war wie heute. Anscheinend war das viel schlimmer früher. Ich habe das nicht nachvollziehen können. Für mich sind rote Haare schön. Ich habe mich gefreut, dass meine Tochter rote Haare hatte bei der Geburt. Aber sie hat mir dann erzählt, ich wurde so oft gehänselt. Ich habe so viele anonyme Briefe geschrieben an die bekommen an die Frau mit den roten Haaren. Aus der Nachbarschaft, von Kindern, von Arbeitskollegen, gemobbt. Und sie hat mir dann erzählt, es hat sie so tief berührt, als sie gemerkt hat, dass Gott sie zur Vollkommenheit bringt. Und dass Gott sie ja schon mit roten Haaren geschaffen hat. Das ist etwas, was Gott schon gedacht hat. Und nur dieses kleine Detail hat ihr Tränen in die Augen gebracht und neuen Mut, um nicht im Selbstmitleid zu bleiben. Vielleicht sind es andere Dinge bei uns, die Gott berühren will, die Gott heilen will. Vielleicht sind es Dinge, die wir nicht glauben, dass sie sich ändern können. Und Gott sagt, bei mir ist alles möglich. Auch wenn du Dinge noch so oft gleich und falsch gemacht hast, Gott kann ändern. Ich schaffe dich neu. Wo vorher nichts war, wird etwas sein. Man könnte noch sehr, sehr viel weiterfahren, wenn man jetzt die nächsten Verse im Hebräer 11 anschaut, nämlich der nächste Vers, also Vers 2, handelt von der Schöpfung. Durch Glauben erkennen wir, dass alles aus nichts gemacht ist. Das müssen die Evolutionisten auch glauben. Aber sie haben sehr, sehr große Mühe dabei, denn es gibt niemand, der aus nichts etwas macht bei der Evolution. Das Nichts muss etwas aus dem Nichts machen. Ich kann das nicht glauben. Aber ich glaube, dass Gott aus dem Nichts schafft. Wenn er etwas will und sagt, dann ist es. Diese Hoffnung spricht Gott in unser Leben. Wenn Gott etwas will und es nichts ist in unserem Leben, kann er es machen. Ich staune über diese Botschaft. Sie fasziniert mich. Dieser Hebräerbriefautor, so viel über das Judentum weiß und so viel im Spannungsbogen erzählt und hier auf den Punkt kommt. Und alles, was wir jetzt nach dem Kapitel 11 lesen, ist Anwendung. Ist Anwendung, wie man das tut. Was man nicht aus der Hand geben soll. Dass man nicht aufgeben soll, nicht den Kopf hängen lassen soll. Die Hände nicht müde werden lassen soll. Vielleicht habt ihr Mut, im Arbeitsheft zu den nächsten Seiten oder vielleicht auch zurückzublättern. Und einige Seiten wieder mal im Detail anzuschauen von den Kapiteln vorher. Es wird alles an diesem einen Satz sichtbar und aufgezeigt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Botschaft von deinem Wort. Und ich danke dir, dass du uns Hoffnung gibst. Hoffnung, wo wir menschlich keine Hoffnung können haben, wenn wir nichts sehen, wenn wir nichts in der Hand haben. Aber eine Hoffnung, die durch dich deckt ist, durch dein eigenes Wort. Wir dürfen dich beim Namen nehmen und sagen, du hast es gesagt. Du willst uns erlösen, du willst uns heil machen. Du willst jetzt schon anfangen mit deinem Reich. Und Herr, ich bitte dich, dass dein Geist uns hilft, dass wir da dabei bleiben können, dass wir zu denen gehören, die glauben, die das nicht aufgeben. Und sagen, ich rechne in meinem Alltag, damit dass es Gott gibt. Amen.